Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Und zu Gast ist einer der bekanntesten Fernsehjournalistinnen. Jeden Mittwoch ist sie mit ihrer Sendung Maischberger im Ersten zu sehen. Herzlich willkommen, Sandra Maischberger.
Vielen Dank.
Seit Donnerstag läuft ein Film im Kino, den Sie produziert haben, Nur eine Frau. Da geht es um einen sogenannten Ehrenmord in Berlin. Ihr erster Kinofilm, Frau Maischberger, wollen Sie jetzt nochmal beruflich komplett neu durchstarten?
Ich bin Produzentin seit jetzt beinahe 20 Jahren und habe mich aber natürlich sehr stark am Anfang konzentriert auf das, was ich als Journalistin kann, Dokumentationen, Reportagen, Fernsehen. Das hat sich in den letzten 10 Jahren so entwickelt mit den Dokudramen, dass wir immer mehr in den Spielfilm gegangen sind und so ist sozusagen die Entwicklung ins Kino auch ein logischer Schritt, aber es war aufregend.
Zu wissen, dass was auf einer großen Kinoleinwand läuft, das ist nochmal ein ganz besonderes Gefühl, oder?
Das ist es und das erste Mal, dass ich diesen Film im Kino gesehen habe, war ich auch auf eine Art und Weise aufgeregt, die ich nicht kannte. Ich habe mich hinter die letzten Stuhlreihen gestellt. Wir hatten hier in Berlin so eine, man nennt das wohl Secret Screening, also man durfte ihn noch nicht öffentlich vorführen. Und ich habe dann geguckt, wie die Leute reagieren und ich habe immer gedacht, wieso guckt denn der da vorne links in der zweiten Reihe jetzt nach rechts und wieso die Frau in der Mitte bewegt sich gerade und das war wahnsinnig aufregend zu sehen, diese sofortige Reaktion. Das hat man ja eben nicht, wenn man etwas fürs Fernsehen macht, dann sendet man das hinaus in den Äther und weiß nicht, wie bis man irgendwann mal Zuschauerreaktionen bekommt, wie es gelaufen ist. Also insofern war das eine große Aufregung, aber dieser Film hat sich einfach den Raum genommen. Er war ja auch mal als Dokudrama geplant und ist dann einfach gewachsen.
Ja, wir werden uns gleich nochmal darüber unterhalten, welche Richtung der gewachsen ist. Wir möchten Sie in der Sendung aber auch als Mensch, Sandra Maischberger, ein bisschen näher kennenlernen. Ich habe jetzt mal ein paar Satzanfänge vorbereitet und würde Sie bitten,
das
die zu ergänzen.
Das mache normalerweise ich, das gilt
ja
jetzt nicht.
Ich mache das auch öfters. Einer meiner liebsten Kinofilme ist
Im Rausch der Tiefe.
Wenn ich 3 Eigenschaften nennen sollte, die mich am meisten charakterisieren, wären das?
Neugierde, Ungeduld, Lebenslust.
Mich beeindrucken Menschen, die
etwas aus dem Nichts schaffen.
Ein Vorbild von mir ist?
Ups. Jetzt würde ich sagen, nur eins. Ein Vorbild. Ich hab ernsthaft immer versucht, keine Vorbilder zu haben.
Auch nicht Helmut Schmidt oder so?
Helmut Schmidt ist eine Person, die mich mit vielen beeindruckt hat. Aber wie Sie vielleicht wissen, war ich als Teenager erst einmal politisch gegen ihn eingestellt. Insofern ist mir auch bis zuletzt, so sehr ich bewundere, was seine Intelligenz ist, seine Haltung, seine Standhaftigkeit auch, gibt es einfach viele Felder, auf denen wir überhaupt nie einer Meinung sein würden. Zum Beispiel Frauenrecht, zum Beispiel Umweltpolitik und solche Dinge. Insofern ja, bewundern, das ist so viel. Bewundern ist so umfassend. Und deswegen habe ich mich, und Vorbilder sind ja Menschen, die man bewundert. Und als Vorbild kann man, glaube ich, so jemanden wie Helmut Schmidt, wenn man so tickt wie ich, nicht nehmen. Aber vieles, was ihn ausmacht, ist vorbildhaft, keine Frage.
Ich ärgere mich über.
Wo fängt man denn da an? Im Allgemeinen über die Aggressivität der Menschen im Alltag.
Prominent zu sein?
Ist, wenn man meinen Grad an Prominenz hat, sehr angenehm.
Am wichtigsten in meinem Leben ist mir
die Familie.
Wenn ich einen Tag lang mal in die Haut einer anderen Person schlüpfen könnte, wäre ich mal gerne.
Jeden Tag jemand anders.
Okay.
Deswegen bin ich Journalistin geworden, weil mir das immer möglich ermöglicht.
Aber jetzt einen Tag lang mal in die Haut von jemandem zu schlüpfen?
Einen Tag in die Haut von Angela Merkel, sicher.
Wenn ich meinem Sohn einen Ratschlag mit auf seinen Lebensweg geben könnte, wäre es der folgende.
Gott, auch nur einen?
Das ja, nur einen. Sonst brauchen wir 3 Stunden statt 2.
Finde etwas, was deine Leidenschaft anstachelt, dann geht's dir gut.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Maischberger, wir hatten ja schon mal kurz drüber geredet. Am Donnerstag ist Ihr erster Kinofilm eingelaufen, Nur eine Frau. Ein Film, den Sie produziert haben, unterstützt von ARD-Sendern wie auch dem SWR. Das Ganze ist eine wahre Geschichte. Es geht um den Ehrenmord an der 23-jährigen Ainur in Berlin, der 2005 für viele Schlagzeilen gesorgt hat. Hier umgebracht von ihrem jüngsten Bruder, der damit die Familienehre herstellen wollte, weil Ainur der traditionellen muslimischen Familie zu westlich lebte. Hatten Sie damals eigentlich auch eine Maischberger-Sendung zu dem Fall?
Nein, wir waren damals Menschen bei Maischberger und waren in Köln-Bocklemünd und haben sehr viele gesellschaftsrelevante Themen gemacht, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das ein Anlass gewesen wäre. Nicht dieser Mord. Wir hatten in der Folge hatten wir unheimlich viele Sendungen, die sich mit Religion auseinandersetzten, auch eben mit dem Thema Zwangsheirat und diesen Dingen, aber das war kein Anlass damals. Ich weiß gar nicht warum.
14 Jahre ist es jetzt her. Mhm. Ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass Sie den Fall jetzt aufgreifen.
Ja, wir haben lange darüber nachgedacht. Also einmal stand eine Idee im Raum, die hieß, Dokudramen waren bisher immer sehr historisch. Lass uns doch mal zeitgenössische Stoffe nehmen. Und da wir hier mit dem RBB arbeiten, haben wir über Stoffe geredet und da war dieser Fall. Warum das nochmal aufnehmen? Bisher ist dieser Fall behandelt worden mit Dokumentationen. Wer kommt zu Wort bei Dokumentationen? Die, die das überleben. Wer sind das? Das sind die Brüder. Und was uns fehlte, als wir nochmal wirklich drauf geschaut haben, war die Perspektive derjenigen, die nicht mehr sprechen kann. Und da haben wir drüber nachgedacht und haben gedacht, dass es einen Versuch einfach geben muss, ihr eine Stimme zu geben. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, wir leben schon in einer Zeit, ich habe einen Verein, der kulturelle Bildungsprojekte an Berliner Schulen macht, vor allem in Kreuzberg, Neukölln und an Brennpunktschulen, an sogenannten, bitteschön. Und was ich schon erlebe, ist, dass es eine Verwirrung mindestens, das ist jetzt sehr gelinde gesagt, gibt, welche Art von Rechte Menschen haben, die in Deutschland aufwachsen oder hier geboren sind. Frauenrechte, das Recht, sich zu verwirklichen. Das Thema Zwangsheirat ist ein wirklich großes Thema. Nicht nur in sogenannten fundamentalistisch-traditionellen muslimischen Familien, sondern auch eben in Familien, die mit Clan-Strukturen aufwachsen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich lebe in dieser Stadt, es ist meine Stadt, meine Familie ist in dieser Stadt. Also es ist ein Thema, das mich angehen sollte. Und dann haben wir das angefangen zu entwickeln.
Was ist es, was Sie am Fall dieser Ainur besonders beeindruckt hat und offensichtlich auch die Öffentlichkeit so beeindruckt hat, dass es so in Erinnerung geblieben ist, dieser Fall?
Also erstens war das der erste, wir sagen übrigens ungern Ehrenmord, weil das mit Ehre in Wahrheit ja überhaupt nichts zu tun hat. Und wenn man den Begriff nimmt, dann tut man schon etwas, was die Mörder wollen, nämlich sie mit Ehre in Verbindung zu bringen. Also sagen wir einfach mal der Mord. Der Mord war einer der ersten, die wirklich uns haben aufwachen lassen. Es gibt ja diese Art von Tötungen tatsächlich in radikal religiösen Familien in der Türkei, aber auch in anderen Ländern, in Deutschland nicht so häufig, aber das ist dann plötzlich hier passiert, mitten auf der Straße in Berlin und das in einer ja eigentlich berlinerischen Familie, wenn man so will. Das hat die Leute 2005 regelrecht aufgeweckt. Ich habe festgestellt, dass ich über die junge Frau nicht so viel wusste. Und was wir dann entwickelt haben, war der Versuch zu sehen, was war das für eine Frau? Sie hatte eben auch diese Lebenslust. Sie wollte gerne einfach lebendig sein. Sie wollte gerne sich aussuchen, mit wem sie lebt. Sie wollte gerne nicht in einer Ehe bleiben, die ihr gewaltsam war.
Sie wollte eine Ausbildung. Ich meine, also eigentlich lauter Dinge, die lauter für normale uns normal sind.
Dinge. Und da hat das aber auch mit einem großen, wirklich mit großer Energie und einem großen Willen verfolgt. Sie hat ja dann nochmal eine Ausbildung gemacht. Sie hat gejobbt. Sie hat alle möglichen Dinge getan, um sich und ihren Sohn da durchzubringen. Was sie nicht geschafft hat, ist, sich von ihrer Familie zu lösen. Hätte sie mehr Abstand gehalten, dann wäre sie vielleicht heute noch am Leben.
Können Sie sich das erklären, warum sie das nicht geschafft hat?
Aber sicher, weil der Familienzusammenhalt gerade da, ich habe ein paar Freunde tatsächlich in dieser Art von Familie, also wenn da Hochzeiten gefeiert werden, sind das Hunderte von Menschen, die dann eingeladen werden. Ja? Der Familienzusammenhalt ist sehr stark, die Familie ist auch groß. Die Familie ist sozusagen das Zentrum, das wäre es aber auch bei mir schon. Also ich hätte auch Schwierigkeiten, mich von meiner Mutter zu lösen, wenn die mit, weiß ich nicht, ne, Zeugen Jehovas Geschichte um die Ecke käme. Wir kennen diese Erzählungen übrigens auch aus anderen solchen Zusammenhängen, fundamentalistischen, orthodoxen Zusammenhängen. Wer sich davon lösen will, muss sich von der Familie lösen. Das ist nicht leicht.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Regie geführt hat Sherry Horman, Regisseurin auch von dem Film Die Wüstenblume. Was eine Regisseurin macht, wissen die meisten, glaube ich, für alle, die nicht so im Filmgeschäft beheimatet sind. Was war Ihr Job als Produzentin?
Das habe ich auch nie gewusst. Ich habe mich immer gefragt bei diesen ganzen Verleihungen, Oscar-Verleihungen, was macht ein Produzent? Ich meine, da steht der da, der hat doch gar nichts gemacht. Also die Regie ist kreativ und die Cutterin oder die Editorin schneidet den Film und die Kamera, das ist alles eindeutig. Was macht der Produzent? Ich glaube, es ist ein sehr, sehr
sehr unterschiedlich gewichteter Beruf. Also in diesem Falle war es so, dass ich diejenige war, die quasi den Stoff in der Hand hielt und überlegte, wie setze ich ihn um. Und meine wichtigste Entscheidung tatsächlich war, Sherry Homan zu fragen als Regisseurin, weil ich dachte, das ist eine Frauengeschichte. Sie ist so großartig, finde ich, im Erzählen von Frauengeschichten. Ich mochte die Wüstenblume immer sehr und dann hat sie diesen Film gemacht über Natascha Kampusch. Ich weiß nicht, ob Sie den erinnern. Und ich kannte sie und ich habe gesagt, also Sherry, ich weiß, du machst keine Dokudramen, aber willst du dir das mal anschauen? Und sie sagte, ja, ich gucke mir das an. Und danach war meine wichtigste Aufgabe, das Geld zusammenzuholen. Also die Sender mit ins Boot zu holen, Filmförderung mit ins Boot zu holen, einen Verleih zu finden jetzt im Kino, einen internationalen Vertrieb. Alle diese Dinge braucht man, um so einen Film überhaupt herstellen zu können. Und natürlich alle, die dann mitarbeiten, die Kamerafrau, die natürlich über Sherry kam, reinzuholen, die Finanzierung sicherzustellen, die Verträge zu machen. Aber auch in diesem Film sehr, sehr intensiv inhaltlich zu arbeiten. Wir saßen mit dem Drehbuchautor Florian Oeller über Stunden, Tage und Wochen und haben an diesem Stoff gearbeitet.
Die Idee, den Film aus der Perspektive von Einhorn zu erzählen und ihr im Off diese Stimme zu geben, also die Stimme einer Toten, von wem kam die?
Wir waren wirklich zusammengesessen, also Sherry, Florian, ich und in unterschiedlicher Besetzung. Manchmal war Uli Stein dabei, einer der Producer, Onno Ehlers ist der andere. Und wir haben überlegt, wie macht man das? Also wie schafft man eine Person, wir wollten sie zum Leben erwecken. Wir wollten wirklich zeigen, was das für ein Leben dann auch ist, was genommen wird. Also man muss ja irgendwie, sagte Sherry immer, bevor man die Schönheit zerstört, muss man die Schönheit erstmal wiederherstellen. Und dann kam, ich weiß gar nicht woher, aber es kam so in diesem Brainstorming, die Idee, wir machen das eben mit ihr und sie erzählt ihre Geschichte aus dem Off.
Ist ja auch schön, weil sie ihr damit wieder eine Stimme verliehen haben.
Das ist natürlich, es ist weit von dem dokumentarischen Ansatz, also was an diesem Film, wir nennen das einen dokumentarischen Spielfilm, weil er wirklich streng entlang der Aktenlage geht. Also es gab ja Gerichtsverhandlungen, psychologische Gutachten, Zeugenaussagen und so weiter. Das alles haben wir genommen, um die Struktur zu bauen. Aber wie hat sie geredet? Wie war ihr Duktus? Welche Wortwahl hatte sie? Das mussten wir durch Zeugenaussagen, Freundinnen, die über sie geredet haben und all das rekonstruieren. Und natürlich trotzdem bleibt es eine Fiktion. Das ist etwas, was wir uns ausgedacht haben.
Eine wesentliche Rolle spielt auch Evan. Das ist ein Mädchen, das ebenfalls muslimisch ist, aber von einer sehr liberalen Mutter erzogen wurde. Die gerät aber dann unter den Einfluss von Ainurs Brüdern, verliebt sich in den Jüngsten, fängt plötzlich auch an, Kopftuch zu tragen, der Mutter Vorwürfe zu machen, sie sei zu liberal. Letztlich hat aber diese Evan mit ihrer Mutter durch ihre Zeugenaussage dazu beigetragen, dass Ainurs jüngster Bruder verurteilt werden konnte.
Ja, und beinahe auch die anderen beiden.
Can, der fünfjährige Sohn von Ainur, in eine Pflegefamilie kam und nicht in dieser traditionellen Herkunftsfamilie aufwachsen musste. Konnten Sie mit der auch sprechen?
Also die wahre Person hieß Melek. Melek hat an dem Tag, an dem sie sich entschieden hat, Kronzeugin zu sein, ihre Identität aufgeben müssen, ihre Mutter auch. Die Familie mussten sie beide verlassen, die Brüder, die dann auch noch da waren. Sie mussten untertauchen und sie blieben bis heute im sogenannten Zeugenschutzprogramm. Das heißt, sie sind irgendwo in Deutschland, wir wissen nicht wo. Sie haben einen anderen Namen und haben vermutlich ein neues Leben begonnen, aber wissen tun wir das nicht.
Ja, auch furchtbar, dass das notwendig ist.
Dieses und was mich am meisten immer gerührt hat, ist die Geschichte des fünfjährigen Sohnes von Ainur. Sie wird erschossen auf der Straße von ihrem Bruder oben in der Wohnung. Sie hat ihn nur einen Moment lang zurückgelassen, ist der fünfjährige Sohn. Dieser Junge wird nie wieder jemanden sehen ab diesem Moment, den er kannte. Die Polizei bricht irgendwann mal die Tür auf in der Nacht. Die Mutter liegt erschossen auf dem Boden, der Bruder steht unter Mordverdacht. Und er wird in eine Pflegefamilie gegeben. Das kann ich mir als Mutter eines mittlerweile 12-Jährigen überhaupt nicht vorstellen, was in dem vorgegangen ist.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben ja auch an Originalschauplätzen gedreht, auch in der Moschee. Wie offen ist mir Ihnen da begegnet?
Also wir haben ja zwei Moscheeräume gehabt. Eine Moschee tatsächlich, die ein völlig normaler Ort des Betens für gläubige Muslime ist. Denen haben wir geschildert, was wir vorhaben, auch was der Film für ein Thema hat und die waren einverstanden. Und dann haben wir ja eine zweite Moscheesituation oder einen Gebetsraum eben da gehabt. Das ist der, wo die Brüder hingegangen sind. Das sind diese vielen kleinen, ich sag jetzt mal wirklich eher radikalen Indoktrinierungsräume, die es gibt. Das haben wir dann nachgestellt. Das war ein Raum, das war keine richtige Moschee in dem Sinne.
Ist Ihnen denn von muslimischer Seite ist Ihnen da nicht das Vorurteil begegnet, Hilfe, die wollen uns bestimmt in eine extremistische Ecke drängen?
Also dieser Film handelt nicht von einer Gegnerschaft zwischen Christen und Muslimen und es stellt auch nicht eine Religion in die Ecke, sondern es handelt von einer Gegnerschaft zwischen Fundamentalismus und einer liberalen Lebensweise, zwischen orthodoxen Vorstellungen und der Wahrung von Menschenrechten. Das ist die eigentliche Trennlinie. Wir haben muslimische Schauspieler aus dem Irak, Kurdistan, der Türkei, die alle mit uns an diesem Text auch gearbeitet haben. Und das übrigens aus voller Überzeugung, weil sie sagen, Leute, die gehören nicht zu uns. So wie ich sagen würde, die Rechtsradikalen, die irgendein Deutschlandbild aufrechterhalten und in dem Sinne dann Menschen bedrohen und auch ermorden, gehören auch nicht zu mir. Das sind nicht meine Leute.
Also, aber haben Sie keine Angst, genau aus dieser Ecke zum Beispiel Beifall für den Film zu kriegen, dass die den Film sehen und sagen, guck mal, nach was für Prinzipien die leben, die gehören doch nicht hierher.
Also wir müssen, so sage ich das, immer einen Zweifrontenkrieg führen. Ich führe ihn gerne und leidenschaftlich gegen Fundamentalisten auf allen Seiten. Was ich gerne bewirken möchte, ist, dass eben wir uns in der Mitte zusammentun und wissen, jeder soll nach seiner eigenen Fasson glücklich werden. Uns ist wichtig, dass Menschenrechte gewahrt werden und uns ist übrigens auch Religionsfreiheit wichtig. Wenn sie nicht anfängt, andere zu unterdrücken. Ich finde es eigentlich simpel, sich gegen beide Seiten zur Wehr zu setzen. Man muss es nur einfach mal tun.
Sie sagen, die Gegner sind Fundamentalisten. Das sind aber auch letztlich Leute, die Frauenrechte massiv unterdrücken. Ja?
Ja.
Sie haben mal gesagt, Sie haben das Gefühl, dass Frauenrechte immer mehr in den Hintergrund rücken heutzutage. An was machen Sie das fest?
Also es gibt so ein paar, also ich will jetzt gar nicht anfangen mit Equal Pay, ich will gar nicht anfangen mit Quotenregelungen, ich will nicht damit anfangen, dass im Bundestag heute weniger Frauen sitzen als eben noch vor ein paar Jahren. Ich glaube tatsächlich, dass auch durch das bunte Land, das wir sind, und ich bin ein multikultureller Mensch, weil ich alleine schon, weil ich in Italien aufgewachsen bin und einen Tschechen geheiratet habe. Also mir fehlt so die Vorstellung, dass man nur in einer eigenen Blase lebt. Also wenn ich ein Land möchte, das eben unterschiedliche Menschen zusammenbringt, dann finde ich doch wichtig, dass man eben ein paar Dinge festsetzt. Und bei den Frauenrechten habe ich das Gefühl, eben auch an der Diskussion, die ich ja sehe an den Schulen in Kreuzberg und Neukölln, dass es eine Bewegung hin zu Regeln gibt. Manchmal ist es sogar eine Freiwillige, also junge Menschen, die sagen, ich suche eine Regel und wenn es dann eine religiöse ist. Aber eben auch solche, die dann für ihre Kinder die Regeln nochmal festschreiben. Und da ist, finde ich, etwas ins Rutschen geraten. Ich weiß, dass ich das Gefühl hatte früher, als Frau in kurzen Kleidern überall langgehen zu können, ohne dass ich mir da eine blöde Bemerkung anhören musste. Ganz, ganz früher kamen die von den christlichen lustigen Jungs und Mädels in meinem katholischen Bayern. Und heute kommt sie von der anderen Ecke und ich habe gar keine Lust, diesen Kampf nochmal von vorne zu beginnen.
Was muss denn passieren, damit der Kampf nicht nochmal geführt werden muss, Frau Maischberger?
Bewusstsein ist das Wichtigste, dass es überhaupt ein Thema ist. Dass, es entgeht ja auch vielen jungen Frauen zum Teil. Also Instagram und YouTube und die Influencerinnen, die irgendwie nur Lippenstift. Entschuldigung, jetzt gehe ich echt zu weit, aber manchmal denke ich mir, ey Mädels, was zum Teufel soll das? Und besteht die Welt wirklich nur aus Schminke?
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Seit über 15 Jahren machen Sie die Sendung Maischberger, früher Menschen. Bei Maischberger hat sich, außer dass sich der Name verändert hat und der Sendeplatz auch, was wirklich verändert für Sie?
Naja, wir sind für den Zuschauer nicht sichtbar, in eine andere Koordination gewechselt. Wir waren vorher sozusagen in der Unterhaltungsabteilung und sind dann in die Politik gegangen, haben den Sendeplatz auf den Mittwoch gelegt und sind seitdem ein bisschen stringenter im politischen Feld unterwegs. Also ich bin immer ein politischer Mensch gewesen, aber ich habe immer so beides gemacht. Also Personen, also wirklich biografische Interviews und Politik. Im Moment sind wir sehr, sehr Politik.
Gibt es denn eigentlich irgendeinen bekannten deutschen Politiker, der bei Ihnen noch nicht gesessen hat in der Sendung?
Müsste jetzt nachdenken. Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Ich kriege sie nicht alle zu den Zeiten, wo ich sie gerne hätte. Aber am Ende habe ich sie doch, glaube ich, mal alle interviewt.
Über Ihr besonderes Verhältnis zu Helmut Schmidt haben wir gesprochen. Mit dem haben Sie auch intensive Gespräche geführt. Gibt es denn einen lebenden Politiker, der Sie ähnlich beeindruckt, wie Helmut Schmidt Sie beeindruckt hat?
Das ist schwierig im Moment, finde ich gerade, weil wahrscheinlich die Aufgaben auch anders geworden sind. Ich bin auch nicht ganz sicher, wie Helmut Schmidt sich in der heutigen Zeit so schlagen würde, in Zeiten von Internet und multiglobalen Herausforderungen und gleichzeitig der Schwäche von internationalen Gefäßen. Keine Ahnung. Wer würde mich Beeindruckend. Also ich gucke mir Angela Merkel an und denke mir zumindest, was die ihre Kondition angeht und die pure Schaffenskraft, ist die sicherlich eine herausragende Politikerin. Was mich an Politik insgesamt verzweifelt und weshalb es mir auch so schwer findet, jemanden zu finden, wo ich sage, das ist wirklich mal, ist, dass ich nie so diesen vorausschauenden Blick habe. Also die Flüchtlingskrise ist eines der besten Beispiele dafür. Ich habe vor ganz vielen Jahren die Bürgermeisterin von Lampedusa interviewt, die händeringend davon sprach, wie die Menschen da ankommen und dass niemand im europäischen Zusammenhang ihr hilft. Nicht die Deutschen, die haben immer gesagt, na gut, das ist Italien, was geht uns das an? Also, dass man nicht in der Lage ist, Probleme mal dann anzupacken, wenn sie noch nicht so massiv uns auf die Füße fallen. Und das kann ich Ihnen bei ganz vielen Bereichen durchdeklinieren. Und das betrifft natürlich auch das persönliche Leben. Die Schulen, die ich jetzt suche für unseren Sohn und meine Nachbarn für ihre Kinder. Dreimal so viele Kinder, die auf einen Platz gucken, wie Plätze da sind, hat man nicht kommen sehen, oder? Nee. Das sind ja auch erst 12 die Kinder. 13. Also so Dinge, das
Lehrermangel.
Ja. Wohnungen, Verkehr. Also wissen Sie, es gibt so viele Bereiche, wo man immer, Politik ist ja ein Reparaturbetrieb und das ist ja auch gut so. Aber dass es neben der Reparatur nicht irgendwo die Abteilung
langfrist
gibt, das verzweifelt mich manchmal.
Die Wahlperioden sind halt so kurz wahrscheinlich, ne? Und die Politiker wissen im Zweifel in 12 Jahren.
Ich glaube, sie haben viel zu tun.
Wenn der Sohn von Frau Maischberger eine neue Schule braucht, bin ich nicht mehr da.
Also sie haben alle genug zu tun. Ich will das jetzt nicht im Bausch und Bogen verurteilen. Ich sage nur, dass mir da tatsächlich jemand fehlt. Also ich sehe im Moment niemand, der on the long run irgendein Problem sich rauspickt und sagt, so, das mache ich jetzt mal.
Sie haben aber sich selbst gesagt, Sie seien meinungslos. Ich gehe mal davon aus, als Privatmensch sind Sie das nicht. Was Ganz meinen genau. Sie mit meinungslos?
Ich bin als Moderatorin in meiner Sendung dazu angehalten, die Meinungen der anderen rauszukitzeln und gegeneinander zu stellen. Wenn ich jetzt noch anfange, meine eigene Meinung da reinzusetzen, mache ich meinen Job nicht gut.
Aber kann man die so unterdrücken?
Ich habe in ganz vielen Feldern auch tatsächlich keine Meinung. Je länger ich diese Arbeit gemacht habe, desto mehr habe ich festgestellt, ich weiß viel zu wenig, um eine wirklich fundierte Meinung zu haben. Das meinte ich damit. Beispiel Israel-Palästina, habe ich immer mit meinem Mann darüber gestritten, wer also er auf der einen, nicht auf der anderen Seite, was auch immer. Und dann habe ich wirklich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und je tiefer ich da reingestiegen bin, desto mehr habe ich aufgehört, eine eigene Meinung dazu zu sagen, weil ich festgestellt habe, dazu reichen meine Kenntnisse offensichtlich nicht.
Spielt, wenn Sie interviewen, Sympathie und Antipathie eine Rolle? Also es gibt doch wahrscheinlich auch unter den Politikern welchen, denen Sie privat nicht unbedingt begegnen wollen.
Also privat begegne ich sowieso keinen meiner Gäste, weil ich diese Vermischung überhaupt nicht mögen würde. Man würde sich zu sehr sympathisch machen oder persönlich machen mit jemandem, dann kann man den nicht mehr interviewen. Das ist sowieso. Also für mich ist Sympathie viel schwieriger als Antipathie, weil Sympathie heißt ja, Gott, jetzt muss ich mich besonders scharf geben, damit nicht auffällt, dass ich den eigentlich sympathisch finde. Bei Antipathie ist das leichter. Aber klar, so ganz frei davon bin ich nicht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Schauen Sie sich auch die Talksendungen der Kollegen an?
Ja, klar. Also ich gucke jetzt nicht jeden Abend stoisch fern, weil ich habe ja noch eine Familie und auch ein Privatleben, aber dann doch in der Mediathek. Nicht jede Sendung, jede Woche, aber doch genug, um zu wissen, was bei den Kollegen so passiert. Klar.
Und die eigenen Sendungen gucken sich auch nochmal an?
Manchmal ja, also definitiv nur alleine. Also wenn ich, manchmal zeichnen wir auf, weil die Sendung sehr spät am Abend läuft und dann setzen wir sie um 8 Uhr auf und dann komme ich nach Hause, wenn sie läuft. Und wenn zufälligerweise mein Mann vorm Fernseher sitzt, vielleicht noch mit einem Freund, gehe ich sofort hin und mache das Ding aus, weil ich das gar nicht mit gemeinsam im Chor ansehen kann.
Warum nicht?
Man sieht sich selber anders immer. Also das war in diesem Fall war das die Sendung mit Horst Seehofer letztes Jahr im Sommer, die mussten wir auch aufzeichnen. Ich kam nach Hause, die beiden Jungs saßen da vor dem Fernseher und sagten und johlten und ich sagte, ja, also jetzt ist Schluss hier. Und dann habe ich sie ausgemacht.
Aber ist nicht interessant, was Sie dazu sagen. Das sind ja dann die ersten Zuschauer
es
quasi.
Es ist mein Mann. Ich meine wirklich, ich schätze seine Kritik und seinen Einfluss sehr. Aber das ist jetzt, wenn ich den jetzt als alleinige Referenz nehmen würde, würde ich was falsch machen. Er liebt mich ja. Nein, aber ich habe mir die Sendung dann trotzdem angeguckt. Und er hat sie sich übrigens auch angeguckt, dann auch mit dem Freund. Beide politisch interessiert und haben mir dann doch was dazu gesagt.
Gibt es denn eine Sendung, die Ihnen nach diesen 15 Jahren besonders in Erinnerung geblieben ist, wo Sie sagen, das war echt der Knaller?
Es gibt viele solche Sendungen. Also diese hier zum Beispiel, wenn wir gerade bei Horst Seehofer bleiben, das ist natürlich in dem Moment, wo an ihm fast die Regierung zerplatzt wäre und eigentlich gar nicht wusste, was treibt diesen Mann, was will der jetzt von uns oder von Frau Merkel. Das war natürlich doch der seltene Moment, wo so die Aufregung von draußen mit der Aufregung im Studio dann korrespondiert. Ja klar, das bleibt in Erinnerung, diese Dinge. Aber wir sind tatsächlich als wöchentliche Gesprächssendung, ich sage es jetzt mal ganz nackt, wir sind ein Gebrauchsgegenstand. Also wir sind etwas, was abends dann da ist, um nochmal eine Meinung zu schärfen auf dem Punkt, der heute wichtig war. In der nächsten Woche machen wir wieder eine neue Sendung. Also deswegen, wir sind wirklich, das ist jetzt, wir sind nicht der Samstagabend, der einmal im Monat ein Riesenfeuerwerk veranstaltet. Ich möchte eigentlich, dass wir dazugehören zum Alltag.
Gibt es denn Themen, von denen Sie wissen, das sind Erfolgsgaranten? Wenn wir die wählen, da schalten immer viele ein?
Es gibt überhaupt niemals die Idee, dass man, wenn man ein Thema besetzt, dass man besonders viele Zuschauer hat. Und jeder, der das behauptet, lügt entweder oder malt sich die Dinge schön. Aber natürlich versuchen wir, die Themen zu machen, von denen wir glauben, dass unsere Zuschauer das interessiert. Aber da irren wir häufig genug. Häufig genug haben wir auch recht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben mal gesagt, Sie fänden Gäste mit Brüchen im Leben am spannendsten. Lassen Sie uns mal über Ihre Lebensbrüche sprechen.
Ich habe keine.
Ach nein, doch, wir finden schon welche. Ein Bruch war sicherlich in Ihrer Kindheit. Sie sind in Italien in der Nähe von Rom aufgewachsen und sind dann 1974 mit Ihrer Familie nach Garching gezogen. Da waren Sie 8 und fühlen sich in Deutschland erstmal gar nicht wohl. Warum nicht?
Als ich nach Italien zog, war ich 2 und ein bisschen, also ich wurde 3. Deutsch war noch nicht so ausgeprägt als Sprache. Was ich als erstes lernte, war Italienisch. Meine Freundin war Italienerin, meine Klassenkameraden, mein Kindergartenkameraden, alles war Italienisch. Und ich fühlte mich ich wusste gar nicht, dass es einen Unterschied gibt. So, also ich bin Italienisch aufgewachsen und dann kamen meine Eltern irgendwann mal, die mit uns zwar Deutsch redeten, aber das haben wir nie so ernst genommen, weil warum sollten wir auf Deutsch antworten, wenn wir doch in Italien waren? Und dann gingen wir zurück nach Deutschland und da war ich plötzlich irgendwie und fühlte, also hatte einen schrägen Akzent, habe gesprochen wie die in der Kaffeewerbung und konnte nicht gut. Grammatik war nicht mein Fall und ich fühlte mich wahnsinnig unwohl in diesem kalten Land mit diesen kalten Menschen und habe wirklich gelitten. Doch.
Auch in der Schule?
Gerade in der Schule, weil die Kinder, damals 42 Kinder in einer Grundschulklasse, und wenn sie Kinder haben, wissen sie, Kinder sind extrem gut darin, die Schwächen anderer Kinder gnadenlos zu entdecken und dann im Zweifel dann auch ein bisschen drauf rumzupicken. Das war jetzt nicht dramatisch, aber also es war jetzt nicht so, dass da jetzt nur offene Arme waren. Ich habe mich dann auch durchgesetzt und das war auch fein und das hatte eine sehr nette Klassenlehrerin und das war ganz okay, aber ich musste mich erstmal so durchboxen.
Waren Sie denn eher so ein schüchternes Kind oder?
Sehe ich so aus.
Nein, aber kann sich ja auch ändern im Laufe des Lebens.
Das war ja das Problem. Ich war ja ein sehr lautes italienisches Kind. Das heißt also, ich kam da rein, hoppla, hier komme ich und alle anderen so, jetzt zeig erstmal, was du kannst. Nee, ich war nicht schüchtern. Ich habe im Gegenteil, glaube ich...
Ich habe ja auch einen älteren Bruder, ne? Das heißt, da muss man sich auch zur Wehr setzen.
Das stimmt. Ich war nicht schüchtern, ich war immer eher zu laut.
Sie waren mit 13, habe ich gelesen, Mitglied einer Rockergang namens The Black Cats.
Ich weiß nicht, warum ich sowas mal erzählt habe, aber es fällt einem immer auf die Füße. Es war keine Rockergang, sondern es war in meinem kleinen Ort Garching eine kleine Gruppe von jungen Leuten, Menschen, die eine Jacke sich übergezogen hatten, wo sie hinten ein Emblem drauf getan haben. Es gab, glaube ich, 2 Mofas in dieser Gruppe oder ein Mokik noch und der Rest von uns fuhr Fahrrad.
Es war Garchinger Rockergang.
Man hörte AC/DC, man fuhr irgendwie mit diesen kleinen Mokiks und Mofas in diese Kiesgruben rauf und runter und legte sich da auf die Nase und solche Dinge. So, es war eine Phase.
Später kam ja die Zeit des Dritte Weltlands, der Friedensbewegung.
Ganz genau.
Waren Sie da auch aktiv?
Ich habe ein paar Mal Outfits gewechselt. Ich war ein bisschen auf der Suche, glaube ich, wahrscheinlich. Also im Nachhinein betrachtet, ich bin immer
nach einem Outfit?
Eigentlich nach Zugehörigkeit. Ich bin ein bisschen durch die Gruppen gesurft. Und dann war ich eben, aber das hat mich dann am meisten natürlich, das war dann kein Surfen mehr, sondern ich merkte, dass diese Nummer mit AC/DC dann doch am Ende nicht meins ist. Und bin dann tatsächlich auch durch die Kirchenjugend, also evangelische Jugendgruppe, Vorbereitung auf die Konfirmation mit politischen Themen, mit Umweltthemen und all dem. Also ich glaube, wir haben nie über die Bibel geredet, sondern immer nur über den NATO-Doppelbeschluss und über die Umwelt. Also damit in Kontakt gekommen und da bin ich dann eigentlich auch geblieben. Also klar, ich habe mich engagiert für diese Sachen und saß dann im Dritte Weltladen mit einem indischen Kleid und ich glaube einem Stirnband und barfuß und habe Dritte Weltkaffee und Umweltpapier verkauft.
Strickend. Multitasking-fähig, sage ich nur. Wie haben denn Ihre Eltern auf diese Phasen reagiert?
Also meine Mutter mit 13 hatte ich mal eine ganz, ich glaube, das war eine Woche, eine Schminkphase. Da habe ich dann irgendwie Lippenstift und Kajal entdeckt und bin zu ihr, sie hat gearbeitet, in die Kantine mittags gegangen. Da ist sie schier umgefallen. Ich glaube, alles andere, was danach kam, fand sie nicht so schlimm wie dieses total überschminkte Kindergesicht, das ihr da plötzlich entgegenlief. Und da sagte sie, das machst du bitte nicht nochmal.
Aber Ihre Eltern haben Sie relativ liberal dazu.
Meine Eltern waren, also heute frage ich mich, wie waren die eigentlich drauf? Das war ja sensationell. Ich meine, ich bin mit 14 mit meinem Bruder und seinen Freunden 4 Wochen lang mit dem Fahrrad durch Sizilien gefahren. Damals hatten wir keine Handys. Wir hatten auf dem Gepäckträger hinten Isomattenzelt und eben, was man so braucht für 4 Wochen. Und meine Mutter hatte mir in einem Umschlag, glaube ich, 100 D-Mark mitgegeben, weil mein Geburtstag in dieser Zeit war, damit ich die anderen zu einer Pizza einladen kann oder überhaupt ein bisschen Geld habe. Und wir sind mit dem Zug nach Palermo und sind einmal um die Küste geradelt. Mit 14.
Hätten Sie heute Angst bei Ihrem Sohn?
Ich habe Respekt vor meinen Eltern bekommen, seitdem ich selber Mutter bin. Wahnsinn.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ab wann war für Sie klar, ich will Journalistin werden?
Also richtig klar weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich Schülerzeitung gemacht habe während der Schulzeit. Und es hat sich einfach zufällig so ergeben, dass meine Mutter mir während der Abiturprüfungszeit so einen Zeitungsausschnitt rübergeschoben hat von der Süddeutschen und vom Bayerischen Rundfunk. Die suchten Leute. Und dann habe ich mich beworben und dann haben die mich genommen. Das heißt also, ich habe Abitur gemacht im Juni und hatte im Oktober meine erste Radiosendung. Und damit hat sich einer dieser Wünsche so umfassend erfüllt und so schnell, dass ich dann gar nicht mehr drüber nachgedacht habe, sondern dann war klar, ja, das bleibt doch so.
Mit 23 haben Sie schon live aus dem Schlachthof gemacht, galten als der Shootingstar. Mit 25 wurden Sie dann zur Co-Moderatorin von Talk im Turm ernannt, neben Erich Böhme. Ich glaube, der hat es Ihnen nicht ganz so leicht gemacht. Ne?
Nein, aber auf Erich lasse ich nichts kommen. Ich meine, der war 66. Er hatte den Spiegel als Chefredakteur über Jahrzehnte überlebt und Rudolf Augstein. Und dann saß ich da plötzlich und sollte für junge Zuschauer fragen. Der hat sich natürlich nicht die Bohne dafür interessiert, was ich da machte. Und so ging es eigentlich dem Rest der Runde auch. Dann habe ich da ein Jahr lang trotzig weiter moderiert, habe unheimlich viel gelernt über Politik in dieser Zeit, war auch abends manchmal ziemlich unglücklich über diese ganze Nummer. Am nächsten Tag sowieso, wenn dann die Kritiken immer schrieben, was ich für eine dumme Nuss bin. Aber das war ein gutes Jahr. Und mit Erich war ich danach sehr befreundet, bis zu seinem Tod. Nein, ernsthaft.
War es für Sie denn wichtig, im Nachhinein dieses, ja, sicherlich auch sehr harte Jahr erlebt zu haben, wo einfach klar ist, man kann auch ganz schnell zerrissen werden und vom Shootingstar zum No-Name werden?
Das Interessante war, dass ich, also mein Selbstbewusstsein ist da, aber es ist nicht unerschütterlich. Also ich weiß schon, was ich kann, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich bin irgendwie Superwoman. Aber in diesem Jahr wusste ich plötzlich gar nicht mehr, was ich kann. Und weil jeden Tag irgendjemand schrieb, was ich nicht kann. Und was mir wirklich in diesem Jahr dann irgendwann mal oder im Jahr danach eigentlich wieder gelungen ist, ist so eine Distanz zu schaffen auch zwischen dem, was man macht und dem, was man ist. Und wenn ich heute junge Kollegen vor mir habe, die so anfangen, mit der ganzen Persönlichkeit in diesen Beruf zu gehen, und das macht man ja, wenn man im Fernsehen ist oder wenn man auf einer Bühne steht, dann sind die häufig nicht in der Lage zu sagen, so das, was ich da bin, das bin ich zwar auch, aber das mache ich in erster Linie und ich bin noch etwas anderes. Also die Angriffe, die kommen, die gehen auf das, was ich mache, aber nicht auf das, was ich bin. Wenn man das nicht differenziert, glaube ich, hat man große Schwierigkeiten in dieser Welt.
Weil man eben einfach nicht kritikfähig dann letztlich
weil man,
ist.
Weil man dann auch zu dünnhäutig wird und ich glaube, die Kunst besteht darin, ein bisschen beides zu sein, also noch genügend reinzulassen. Um nicht abzustumpfen, aber eben auch nicht so dünnhäutig zu sein, dass die erste Kritik einen so, gerade heute, ich meine, hey, Shitstorms im Internet, du machst eine Sendung und liest dann, das ist ja heute noch viel brutaler, als es damals war. Also heute wird man ja auch in einer Art und Weise persönlich angegangen, die jeder Beschreibung spottet. Das ist aber der Preis, den man zu zahlen hat, wenn man eine exponierte und damit natürlich auch privilegierte Position hat. Aber
lesen Sie das alles oder
Ich lese viel und ich überlese ganz schnell die Dinge, von denen ich denke, da hat jetzt jemand vor allem einfach nur sein Ventil gesucht und dann war ich halt gerade da. Aber wenn es Kritik ist, die sozusagen auf den Punkt trifft, was ja leider auch mal passiert, dann ist das schon etwas, was mir zu Herzen geht, klar.
Sie müssen sich heute auf jeden Fall keine Sorgen machen. Ihre Sendung läuft sehr gut. Und Sie haben mit 50 bereits eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen, die Sie abgeschlossen haben, weil Sie sich früher nicht vorstellen konnten, mit über 50 noch im Fernsehen zu moderieren. Warum nicht?
Ich weiß nicht. Ich habe angefangen, mit 19 zu arbeiten. Und ich habe in einem Bereich angefangen, in dem es damals wenig Frauen gab, erst recht keine älteren Frauen. Und ich dachte immer, da wird es dann wirklich schwer. Aber ehrlich gesagt, diese Lebensversicherung, ich hätte sie ja, ich glaube, da war gar nichts mehr übrig geblieben. Es war ein ganz schlechter Deal.
Aber Sie brauchen sie ja jetzt auch nicht mehr unbedingt.
Nein, gibt's doch. Ja. Na klar. Wenn ich aufhöre zu arbeiten, kann ich nicht von dem leben, was ich bisher schon verdient habe. Wir haben unheimlich viel investiert in die Firma und in Filme.
Und die Produktionsfirma.
Ernsthaft, ja. Also das glaubt man gar nicht.
Sandra Maischberger, herzlichen Dank, dass Sie Zeit für Leute hatten.
Danke
für die Einladung. Ich habe ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit hatten. Ich greife mal unter den Tisch.
Und weg war sie.
Schöner Thriller-Anfang, ne?
Ja. Nein. Aber wir sind ja hier im Radio, jetzt sieht ja keiner, was Sie da rausholen.
Genau, aber das sage ich ja gleich. Das ist ein Geschenk, von dem ich dachte, dass es sowohl zu Ihnen passt, als auch zu Einur, über die Sie den Film gemacht haben. Dieses Buch nämlich von Stefan Bollmann, Frauen, die denken, sind gefährlich und stark.
Mit Aung San Suu Kyi auf dem Titel.
Mit Porträts von diversen starken Frauen.
Großartig.
Viel Spaß beim Lesen.
Das ist ja wirklich reizend. Ich habe noch nie was geschenkt bekommen von jemandem, der mich interviewt.
Das machen wir immer. Großartig. Viel Erfolg für Sie und Ihren Film.
Ich danke Ihnen sehr.